SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. April 1923. Elizabeth Bowes Lyon heiratet den künftigen König George VI.
Elizabeth was never punctual and the king was obsessed with punctuality.
Elizabeth war nie pünktlich und der König war besessen von Pünktlichkeit. Wenn die Glocke zum Essen schlug, mussten alle vor der Tür stehen, um sofort Platz zu nehmen. Zu Beginn ihrer Ehe rauschte sie mal wieder zu spät in den Raum.
Es tut mir so leid, Papa. Ich bin unpünktlich.
And he said to her,
aber er sagte nur,
you cannot possibly be late, my dear. We must have sat down early.
Das kann gar nicht sein, Liebes. Wir haben wohl zu früh Platz genommen.
Selbst ihren Schwiegervater wickelte sie um den Finger, George V. Nicht nur ihn. Verwandte und Bekannte, Arbeiter und Adelige, Politiker und Pressevertreter, Diplomaten und Dienstpersonal, ob Mann, ob Frau, jeder schien sofort von ihr verzaubert, ja, ein wenig verliebt. Sogar ihr Biograf.
Ich fühlte mich sehr angezogen von ihr. Als ich die ersten Briefe öffnete, sprang mich von jeder Seite diese Lebensfreude an. Das war sehr attraktiv.
Als offizieller Biograf von Queen Mum erhielt William Shawcross exklusiven Zugang zu ihren offiziellen und privaten Papieren in den Royal Archives in Windsor. Heraus kam eine Biografie von fast 1000 Seiten. Für den Schriftsteller Shawcross war es eine Auftragsarbeit für das Königshaus. Auch eine Gefälligkeitsarbeit?
No, not really. The only condition.
Nein, nicht wirklich. Ich hatte nur die Auflage, es ihrer Tochter, der Königin, zu zeigen. Ansonsten hatte ich völlig freie Hand und konnte sämtliche private Papiere einsehen, im Archiv oder wo immer ich sie finden konnte. Kistenweise hat man mir Dokumente gebracht und es war herrlich aufregend, ihre Briefe aus den Umschlägen zu ziehen. Vielleicht zum ersten Mal seit fast 100 Jahren.
For the first time, perhaps in almost 100 years.
Wir haben heute keinen Unterricht, sodass ich dir einen netten langen Brief schreiben kann.
Ja, ich denke, du solltest sie heiraten. Ihr Sinn für Humor wiegt alles andere auf. Er hatte bei einigen Wörtern Probleme mit der Aussprache, stand es aber durch. Ich war so erleichtert. Ich habe großes Vertrauen in Bertie. Wenn er diese furchtbare Aufgabe übernehmen muss, wird er sich ihr stellen.
All the letters that I saw,
all diese Briefe und auch die Interviews, die ich geführt habe, zeichneten das Bild einer sehr ungewöhnlichen Frau, die große Freude hatte an dem, was sie tat, und an den Menschen, die sie umgaben. Das begann als Kind und zog sich durch ihr ganzes Leben.
That joy started when she was a child and went on through her life.
Ein Leben, das sicherlich sehr viel ruhiger verlaufen wäre, hätte die schottische Landadelige nicht diesen ebenso scheuen wie sturen Prinzen kennengelernt.
Ich habe mit Prinz Albert getanzt, den ich bisher nicht kannte. Ein netter junger Mann,
notiert die 20-jährige Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon in ihrem Tagebuch. Sonderlich beeindruckt scheint sie nicht zu sein, sonst hätte sie wohl nicht vergessen, dass sie ihm 4 Jahre zuvor schon einmal begegnet war. Albert Frederick Arthur George, Herzog von York, zweitgeborener Sohn von George V., genannt Bertie.
He was rather shy and not a very happy young man.
Er war eher schüchtern und kein glücklicher junger Mann. Er stotterte fürchterlich und hatte wenig Selbstbewusstsein.
He fell in love with her.
Er verliebte sich unsterblich in sie und machte ihr den Hof, äußerst leidenschaftlich und hartnäckig. Sie lehnte seine Anträge 2 oder 3 Mal ab, bevor sie Anfang 1923 schließlich einwilligte.
Ich werde Prinz Bertie heiraten. Ich bin zu Tode erschrocken jetzt, wo ich es getan habe. Wirklich, niemand ist überraschter als ich.
Sie wollte keine Prinzessin sein. Sie hatte viele Bewunderer, sie war hübsch, attraktiv. Sie führte ein sehr sorgenfreies Leben als junge 20-jährige Frau.
Aufgewachsen war Elizabeth in einem behüteten Umfeld. Mit 9 Geschwistern, einer herzenswarmen Mutter, vielen Freunden und fröhlich formlosen Festen auf dem Familiensitz Glamis Castle im Nordosten Schottlands.
Nichts Steifes, nichts Unnahbares, keine Formalitäten,
berichtet ein Freund der Familie.
Außer dem schönen alten Brauch der 2 Dudelsackpfeifer, die nach dem Dinner um den Tisch marschieren. Alles war so freundlich und so nett. Kein Wunder, dass die kleine Elizabeth beim Abschied zu mir kam und forderte:
Aber warum bettelst du nicht darum, dass du bleiben darfst?
Welch Kontrast zur miefigen englischen Hofetikette, die sie mitheiratet. Gehrockzwang für die Herren, Abendgarderobe und Handschuhe für die Damen. Immer. Bei Tisch tragen Majestät stets weiße Krawatte zum Frack mit Schößen, die Königin eine Tiara. Selbst dann, wenn sie nur zu zweit dinieren.
Ihr war klar, dass sie in einen goldenen Käfig ging. Und sie war ziemlich skeptisch. Sehr berechtigt, denke ich.
Donnerstag um 8.30 Uhr aufgewacht. Hochzeitskleid angezogen. Sah zauberhaft aus.
Notiert Elizabeth in ihrem Tagebuch, heute vor 95 Jahren.
Um 11.12 Uhr kam die Kutsche. Und Vater und ich fuhren Richtung Westminster Abbey. War nicht sehr nervös.
Sie schienen an niemanden zu denken als aneinander,
schwärmt andern Tags die Londoner Times.
Der Herzog von York schaute mit leuchtenden, glücklichen Augen auf das Mädchen, das sich näherte, Hand in Hand mit ihrem Vater, in ihrem reizend altmodischen Kleid, silbern glänzend und verschleiert mit alter Spitze.
Für das Paar beginnen unbeschwerte Jahre. Ausgedehnte Reisen nach Schottland, Ostafrika und Australien wechseln sich ab mit langen Nächten in den aufregend verruchten Edelclubs im London der Roaring Twenties. Oft zusammen mit Berties älterem Bruder David. Ihre Aussichten? Ein Leben im Windschatten des Kronprinzen mit nur wenigen offiziellen Verpflichtungen.
Sie erwarteten, ein relativ ruhiges Leben zu führen. Sie war als Mädchen vom Land aufgewachsen und glaubte sicherlich, ihre Töchter ebenso großzuziehen. Kein Gedanke daran, dass Elizabeth, ihre Älteste, die 1926 zur Welt kam, jemals auf dem Thron landen würde.
Bis Ende 1936. Nach dem Tod von George dem V. wird das Undenkbare denkbar.
Liebste Mama, Bertie hat mir gerade erzählt, was passiert ist. Und ich bin entsetzt und überwältigt von Gefühlen. Man ist so hilflos gegenüber solchem Starrsinn.
Schon früher hatte sich Berties älterer Bruder mit dieser geschiedenen Amerikanerin sehen lassen, Wallis Simpson, die letzte einer Reihe von Gesellschaftsdamen, die nicht nur in Hofkreisen abgelehnt wurden.
In
den 1930er Jahren wurde die Monarchie von vielen Briten fast als etwas Halbgöttliches betrachtet. König oder Königin sind von Gott auserwählt, buchstäblich. So sahen es Millionen, über die Hälfte der Bevölkerung.
Dem Kronprinzen mochte man Liebschaften mit verheirateten Frauen durchgehen lassen. Als sich aber David, frisch gekürt zu König Edward VIII., immer öfter mit seiner Angebeteten sehen lässt, ist die Staatskrise da. Edward will Wallis Simpson zur Königin machen oder nicht König sein. Das ist sehr romantisch. Abdanken muss er trotzdem.
Und der Thron geht über an König Edwards jüngeren Bruder und seine Frau, auf den neuen Souverän und seine Königin. Und jene kleine Lady, die nun Thronerbin ist, ein langes Leben und alles Glück.
Und so wurde Elizabeth zu ihrer eigenen Verwunderung Königin. Sie fand allerdings deutlich schneller in diese Rolle hinein als ihr Ehemann, dem diese Vorstellung schreckliche Angst bereitete. Sie wusste, dass er es konnte und gab ihm den Rückhalt, den er brauchte. Historisch ist das wohl ihr größter Verdienst.
In terms of history, probably her most important achievement of all.
All over the world, millions are listening, most of them waiting to hear the voice of Her Majesty for the first time.
Ihre zugängliche Art erleichtert vieles. Wo immer Elizabeth auftaucht, wird sie begeistert empfangen. 1938 hört das Volk zum ersten Mal die Stimme seiner Königin. Der passende Anlass: Stapellauf des Ozeanriesen Queen Elizabeth.
With that hope and prayer in our hearts, we send forth upon her mission this noble ship.
Nichts übertrifft den Charme und die Würde, die sie verströmt, und ich komme nicht umhin, mir vorzustellen, welches Chaos die arme Mrs. Simpson bei solcher Gelegenheit angerichtet hätte,
schreibt ein Labour-Politiker nach einer Party bei der Queen. Nur selten scheint ein Hauch von Bedauern durch die fröhliche Fassade Elizabeths.
Sie trägt ein leises Lächeln, das darauf hinweist, wie gern sie ihre Dinnerparty mögen würde, wenn sie nicht gerade Königin von England wäre.
Doch Elizabeth nimmt alles, wie es kommt. Wie immer. Eine ihrer wenigen Schwächen, meint Biograf Shawcross.
Sie sah immer nur das Positive und nie die weniger schönen Seiten. Man hat sie mal den imperialen Vogel Strauß genannt, der den Kopf in den Sand steckt, wenn es um unangenehme Dinge geht. Und das ist wohl eine faire Kritik.
Allein die Zeiten sind nicht danach, den Kopf in den Sand zu stecken.
Preceded by a shower of flares, German bombers rain fire and high explosive bombs in their most savage attack on London.
Quite a lot of rich people left England after the war was declared.
Viele Leute mit Geld verließen England zu Kriegsbeginn oder schickten zumindest ihre Kinder weg. König und Königin aber entschieden sich dagegen. Elizabeth wurde mal danach gefragt und sie antwortete mit dem berühmten Satz:
She replied famously,
Die Kinder würden nie ohne mich gehen. Ich würde nie ohne den König gehen. Und der König würde niemals gehen.
So wohnen sie weiter im Buckingham Palace, auch nachdem 1940 eine Luftmine im Innenhof des Palastes explodiert. Nur durch Zufall wird niemand aus der Königsfamilie von umherfliegenden Glassplittern verletzt.
While demolition parties still work amid the ruins.
Während Räumkommandos noch inmitten der Ruinen arbeiten, reisen König und Königin von einem Bezirk zum nächsten, um Mitgefühl und Besorgnis für die Obdachlosen zum Ausdruck zu bringen.
Dass sie im Zentrum des Krieges lebten und unmittelbar nach diesem Angriff auf sie selbst Bombenopfer besuchten, dass sie sich in Gefahr begaben, brachte ihnen eine enorme Zuneigung und Respekt ein.
Vor Buckingham Palace schrien die Massen sich heiser. Siebenmal an diesem Siegestag erschien die königliche Familie auf dem Balkon.
Die Königsfamilie übersteht den Krieg äußerlich unversehrt. Doch die Anstrengungen zehren, vor allem an der Gesundheit des Königs. Seine ständige Raucherei hilft nicht und bald diagnostizieren seine Ärzte Lungenkrebs.
The heart of the nation stops.
Das Herz der Nation stoppt. Der König ist tot.
The king is dead.
Das trauernde Beileid der Nation geht an diesem Tag an die gütige Dame, die 29 Jahre lang seine treue Partnerin war.
Who was for 29 years his devoted partner.
And she was absolutely bereft.
Sie fühlte sich absolut verloren, als er starb. Er war noch sehr jung, 56, und sie war lange Zeit untröstlich.
She was unconsolable for a long time.
Doch auch Elizabeth kennt das eherne Gesetz der Erbmonarchie. Der König ist tot, es lebe der König oder die Königin.
It was in Kenya, at the Royal Hunting Lodge, that the news of the king's death reached his daughter.
In Kenia, auf dem königlichen Jagdschloss, erreichte die Nachricht vom Tod des Königs seine Tochter. Sie ist nun Königin und folgt ihrem Vater sofort auf den Thron. Es gibt keinen Bruch in der Kontinuität der britischen Monarchie.
There is no break in the continuity of the British monarchy.
Queen Mother, as she now became known.
Die Königin Mutter, als die sie nun berühmt wurde, musste sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sie nicht mehr die Hauptrolle im Land spielte. Sie war eine einsame Witwe und ihre Tochter übernahm die Rolle als Souverän. Sie hat sich nur schwer daran gewöhnt.
So it was hard for her to get used to.
Doch mit den Jahren wird aus der unverhofften Königin das mit Abstand beliebteste Mitglied der königlichen Familie.
For Her Majesty, the Queen Mother!
In ihren letzten Lebensjahrzehnten ist sie für viele nur Queen Mom, die lustige alte Dame mit großem Hut, einem Hang zu Pferdewetten und Gin Tonic, das Maskottchen der Monarchie. Für Biograf Shawcross aber bleibt Elizabeth viel mehr.
She stabilized the monarchy by playing the role of mother of the nation, if you like, extremely well.
Sie hat die Monarchie stabilisiert, indem sie die Rolle der Mutter der Nation extrem gut gespielt hat. Und ich denke, ihre Präsenz verlieh dem Land ein Gefühl von Stabilität. Das war absolut essentiell.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die Heirat von Elizabeth Bowes Lyon und dem künftigen König George VI. Am 26. April 1923. Zeitzeichen morgen über das bekannteste Duell der französischen Geschichte.